In Rocamadour im südlichen Zentralfrankreich gibt es eine Art Safari-Park, ausschließlich für Affen und natürlich für die Menschen als Besucher. Ein Rundweg führt mitten durch ein 20 Hektar großes Waldgebiet. In ihm leben rund 130 Berberaffen in drei voneinander getrennten Bereichen, im Sommer wie im Winter. Berberaffen sind nämlich recht robuste Tiere, sie sind gleichsam winterfest. Auch bei Frost werden sie nicht krank, denn ihre Heimat ist das Atlasgebirge, also die kühlere Region von Marokko und von Algerien. In Rocamadour dürfen die Affen mit einer speziellen Popcorn-Zubereitung gefüttert werden. Viele der Tiere sind daher handzahm.
Die Affen sind wunderbar für so kleine Experimente, weil die vollkommen an Menschen gewöhnt sind. Also man kann sich wirklich vor die setzen auf den Boden und kann da irgendwas aufbauen und denen was zeigen. Und dann kann man deren Verhalten filmen und hinterher auswerten.
Professor Julia Fischer vom Deutschen Primatenzentrum in Göttingen. Im Park von Rocamadour hat sie ihre Doktorarbeit verfasst und dorthin lotst sie auch regelmäßig ihre Studentinnen und Studenten, die einen Masterabschluss im Fachgebiet Verhaltensforschung anstreben. Erste Gehversuche als Tierbeobachter finden dort statt. Dank der regelmäßigen Besuche aus Deutschland ist inzwischen recht genau bekannt, welcher Berberaffe mit welchem anderen und wie eng verwandt ist. Da könnte der wissenschaftliche Nachwuchs dann zum Beispiel herausfinden, ob eng verwandte Affen freundlicher miteinander umgehen als bloß weitläufig Verwandte.
Man kann aber in so einem Park auch bestimmte Fragen nicht stellen. Also es wäre zum Beispiel völlig albern zu sagen, ja, womit verbringen die ihren Tag? Weil die natürlich sehr viel Zeit damit verbringen, irgendwie Popcorn entgegenzunehmen oder zur Fütterung zu erscheinen rechtzeitig. Ja. Wir können uns auch das Paarungsverhalten, also gewissermaßen die Funktionen von bestimmten Verhalten wenig angucken, weil die Tiere geburtenkontrolliert sind, sonst würden die sich ja wie die Kaninchen vermehren. Ja. Aber damit fallen natürlich viele Fragen raus. Die kann man eigentlich vernünftig dann nur im Freiland stellen. Und das machen wir ja auch.
In Afrika erforscht Julia Fischer beispielsweise Schimpansen und freilebende Paviane. Aber auch die in einem Großgehege gehaltenen Berberaffen haben den Wissensschatz der Verhaltensforscher vergrößert. Damit die Studierenden die einzelnen Tiere rasch voneinander unterscheiden können, gibt es Fotobücher mit Abbildungen der Tiere. Zur Nutzung durch die Tierbeobachter wohlgemerkt.
Und dann haben die gesagt, der Affe hat mir das Fotobuch geklaut und hat sich das angeguckt. Können die sich eigentlich erkennen? Und dann haben wir gesagt, ja, probiert das doch mal aus. Dann haben die also Fotos gemacht von Gruppenmitgliedern und von Mitgliedern einer anderen Gruppe. Da sind also drei Gruppen in dem Park in Frankreich. Und haben dann diese Fotos gezeigt, den Affen, und haben aufgenommen, wie lange sich die angucken.
Besonders intensiv betrachteten die zweijährigen Berberaffen die Bilderbücher.
Die waren sehr interessiert und zum Teil aber haben sie auch versucht, die Bilder anzufassen. Oder einer hat ein Bild gegrüßt. Ja, da haben wir ein ganz wunderbares Video, wo der so schnatternd vor diesem Bild sitzt. Die klappern dann so mit den Lippen und schmatzen. Und dann saß er also vor diesem Bild und hat das angeschnattert. Ja, und manche machen auch Angstgrinsen. Also gerade die Jüngeren, die reagieren da sehr stark drauf. Es ist einfach ein starker Reiz, so ein Gesicht.
Und wie lange muss ein Mensch gucken, bis er den einen Affen vom anderen unterscheiden kann?
Das kommt sehr stark auf die Art an. Also die Berberaffen sind sehr dankbar. Die haben sehr unterschiedliche Gesichter und haben so Pigmentflecken im Gesicht. Und das ist großartig. Also man kann die wirklich relativ schnell auseinanderhalten. Die Jungtiere ist noch ein bisschen schwieriger. Ganz furchtbar sind Paviane. Die sehen am Anfang wirklich eigentlich alle ziemlich gleich aus. Ich habe das mal probiert. Ich habe ja anderthalb Jahre in Botswana gearbeitet und hatte da eine Gruppe von 84 Pavianen, die ich auswendig lernen musste. Und bei den 12 Männchen ging das irgendwie noch. Die hatte ich, sagen wir mal, nach einer Woche oder so. Die Weibchen, das hat dann schon ziemlich lange gedauert. Bei den Jungtieren, also bin ich schier verzweifelt. Weil ich immer gedacht habe, die sehen doch genau gleich aus, alle. Und mein Feldassistent Mukupi, der kannte die so gut, der hat die gewissermaßen am Hinterbein erkannt. Der hat immer gesagt, doch, guck mal, der eine ist ein bisschen heller. Weil ich gesagt, ich seh das nicht. Ich sehe nicht, dass der heller ist. Ja. Aber am Ende fand ich auch, dass er heller ist. Also es geht dann schon, aber man braucht einfach dann viel Zeit.
Klar ist also, dass die Berberaffen ein unbekanntes Affengesicht von einem ihnen bekannten Gesicht unterscheiden können. Auch wenn das Gesicht nur auf einem Foto vor ihnen liegt. In dieser Beziehung gleichen sie uns Menschen. Was die Affen von diesen Fotos halten, das ist allerdings völlig unklar. Julia Fischer.
Ich würde dazu neigen zu sagen, dass sie wahrscheinlich nicht verstehen, dass es nur ein Bild ist. Aber sie wissen natürlich auch, dass es kein Affe ist. Ja? Also ich glaube, sie denken so, was das jetzt eigentlich ist, darüber denken sie weniger nach. Aber trotzdem unterscheiden sie anscheinend bekannt und unbekannt, ja? Und gucken eben länger, wenn es unbekannt ist.
Ein Bewusstsein über den eigenen Körper, über ein Selbst, das ist in jedem Fall ein großer Vorteil. Und ich denke, das haben viele Tiere. Die kritische Frage ist nun, ist das kognitive System so flexibel, dass man das mit etwas in Verbindung bringen kann, was einem quasi gegenübersteht?
Professor Helmut Prior, er lehrt Psychologie an der Universität in Frankfurt am Main. Helmut Prior hat noch eine weitergehende Frage untersucht. Erkennt ein Tier sich selbst im Spiegel?
Ein Grund, der häufig genannt wird, warum sich das bei verschiedenen Tieren entwickelt, ist, dass das Tiere sind, die aufgrund ihres sozialen Lebens viel davon profitieren, wenn sie die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme haben. Das heißt, sich vorstellen zu können, dass dort, wo der andere gerade ist, man selber ist und quasi die Welt durch seine Augen sehen.
Zumindest von den Schimpansen heißt es, dass sie sich selbst im Spiegel erkennen. Helmut Prior warnt hier allerdings vor allzu raschen Verallgemeinerungen.
Ein wichtiger Punkt, der im Hinblick auf das sich erkennen im Spiegel bei den Schimpansen häufig übersehen wird, ist, dass die Mehrheit der Schimpansen das nicht macht. Das heißt, es ist ein gewisser Teil der Schimpansen, so 20-40%, während es beim Menschen im Grunde alle sind.
Und anders als beim erwachsenen Menschen funktioniert die Eigenwahrnehmung im Spiegel bei den Schimpansen nicht auf Anhieb.
Spiegelerfahrung ist bei Schimpansen ohnehin Voraussetzung. Wenn man die zum ersten Mal vor einen Spiegel bringt, dann zeigt im Grunde jeder Schimpanse Verhalten, was gegen einen Artgenossen gerichtet ist. Aber offenbar entwickelt sich hier in der Evolution gerade ein System, das beim Schimpansen schon ein bisschen entwickelt ist, sodass es beim Teil der Individuen reicht. Und bei einem anderen Teil ist es noch nicht so weit entwickelt. Ein Schimpansengehirn ist ungefähr ein Drittel von einem Menschengehirn.
Es gibt bislang nur wenige Tierarten, die den sogenannten Spiegeltest bestanden haben. Glaubwürdige Berichte gibt es von allen drei großen Menschenaffen. Aber auch von einigen Elefanten und Delfinen heißt es, dass sie sich im Spiegel selbst wiedererkannt haben. Professor Helmut Prior hat dieses Verhalten auch bei Elstern nachgewiesen.
Bei Vögeln ist es überraschend gewesen, vor allem auch, weil Vögel ein sehr viel kleineres Gehirn haben. Und man hat ja sehr, sehr lange, das dauert bis heute im Grunde an, Intelligenz stark an der Hirngröße festgemacht. Wenn man diesen anderen Ansatz wählt, dass man schaut, was brauchen die Vögel eigentlich, dann sieht das Bild anders aus, weil gerade von den Rabenvögeln weiß man, dass verschiedene Arten hier sehr stark soziale Konkurrenz zeigen, sich gegenseitig täuschen, sich merken können, wer von den Kollegen wo was versteckt hat und dieses Wissen auch nutzen. Und dann sieht der Erwartungshorizont plötzlich anders aus.
Sich selbst im Spiegel zu erkennen, das halten manche Forscher für eine wichtige Voraussetzung, um einem Tier eine Art Selbstbewusstsein zuzuschreiben. Ob das wirklich miteinander zusammenhängt, ist allerdings umstritten.
Bei den Elstern haben wir mit gewissen Anpassungen für die Art ein klassisches Experiment von Gordon Gallup gemacht. Das sieht so aus, dass nach einer gewissen Gewöhnung an einen Spiegel die Tiere eine nicht direkt sichtbare Markierung erhalten. Wir haben da so kleine bunte Papierklebepunkte genommen und dann schaut man sich an, wir haben das anhand von Videos ausgewertet, ob anschließend deutlich mehr auf die entsprechende Körperregion gerichtetes Verhalten auftritt.
Was so einfach klingt, ist in der Praxis keineswegs so einfach. Die Vorbereitung kann Wochen dauern. Die Tiere müssen sich an einen Spiegel im Käfig erst gewöhnen. Die Klebepunkte müssen unbemerkt am Federkleid angebracht werden. Die Testtiere müssen also handzahm sein. Und das wiederum sind sie in der Regel nur dann, wenn sie vom Testleiter schon als Nestlinge versorgt und von ihm aufgezogen wurden.
Wir haben das auf den Kopf geklebt, knapp unterhalb des Schnabels. Da können die nicht direkt hinschauen, aber im Spiegel können sie das sehen. Die Reaktion war, dass mit einem Spiegel, wir hatten Kontrollen ohne Spiegel oder auch mit einem unsichtbaren schwarzen Fleck, wenn der Fleck bunt war, dann waren plötzlich Versuche da seitens der Tiere mit den Füßen oder auch mit dem Schnabel diese Stelle zu erreichen, die nicht selten auch zu einer erfolgreichen Entfernung dieses kleinen Papierfleckchens geführt haben.
Mit anderen Worten, die Elstern haben im Spiegel bemerkt, dass es ihr eigener Körper ist, der mit einem Klebepunkt verunstaltet wurde. Ein Fremdkörper, der weggeputzt werden muss. Wie aber kam Helmut Prior überhaupt auf den Gedanken, solche Experimente mit Elstern zu machen?
Die soziale Intelligenz und die Möglichkeit, mit diesen Tieren sehr gut zu experimentieren, wenn man die mit der Hand aufgezogen hat, das war ein sehr wichtiger Ausgangspunkt. Aber wir sind nicht hier von 0 auf 100 gegangen mit dem Spiegeltest, sondern wir haben Schritt für Schritt gesehen, was leisten diese Tiere, wie verhalten die sich, wenn sie einen Spiegel in der Nähe haben. Das heißt, können sie mit Hilfe des Spiegels Objekte richtig lokalisieren? Und ein natürlich wichtiger Teil war dann, können sie sich vor dem Spiegel erkennen?
Konkret konnten die Elstern zunächst dank des Spiegels gleichsam um die Ecke schauen, dabei einen Leckerbissen entdecken. Und nun war die Frage, laufen sie gegen den Spiegel, in dem das Abbild des Leckerbissens zu sehen ist, oder laufen sie in die Gegenrichtung, an jenen Ort im Testkäfig, an dem das Futter tatsächlich liegt? Erraten. Die Elstern liefen korrekt zum Futter. Sie hatten sich von der Spiegelung nicht irritieren lassen. Hat man aber auch eine Erklärung dafür, dass sich bei einem Vogel eine ganz ähnliche Orientierungsleistung entwickelt hat wie bei den Menschenaffen?
Man hat mit vielen, vielen Arten Tests mit dem Spiegel gemacht. In der Tat ist es so, dass eine komplexere Sozialstruktur und eine Situation, wo die soziale Auseinandersetzung, der soziale Wettbewerb im Leben wirklich eine wichtige Rolle spielt, dass das die Entwicklung solcher Leistungen sehr, sehr stark begünstigt. Das hat sich offenbar mehrfach entwickelt und wir sehen hier im Grunde, wie in der Technik auch, dass man Funktionen auf unterschiedliche Weise realisieren kann. Es hat lange die Auffassung dominiert, wer nicht genau die Teile im Gehirn hat wie die Menschen, der kann auch vergleichbare Aufgaben nicht, aber das ist offenbar falsch. Man kann auch mit anderen neuronalen Systemen entsprechende Aufgaben lösen.
Für Helmut Prior haben solche Befunde wie die von den Berberaffen und von den Elstern Auswirkungen auf unser Bild von uns selbst. Schon Charles Darwin hat darauf hingewiesen, auch der Mensch gehört zum Tierreich, zur Familie der Menschenaffen. Und wie jede Tierart hat auch der Mensch eine für ihn typische Mischung von Verhaltensweisen entwickelt. Eine Mischung, deren einzelne Elemente im Tierreich durchaus auch andernorts vorkommen können.
Der Mensch hat schon, und das schlägt sich auch in Größe und Aufbau seines Gehirns nieder, der Mensch hat schon da noch einmal eine ganz andere Kapazität. Aber es ist nicht dieser scharfe Kontrast und vor allem, es ist nicht einfach eine lineare Scala Naturae, wo dann oben der Mensch drauf sitzt, sondern es haben sich bestimmte Fähigkeiten parallel entwickelt und an flexiblen Fähigkeiten kann kaum ein Tier so viel zusammen wie der Mensch. Aber viele können einzelne bestimmte Dinge wie bestimmte Gedächtnisleistung besser als der Mensch. Kein Mensch kann sich so viele Versteckplätze merken wie ein Eichelhäher mit seinem kleinen Gehirn. Das ist einfach eine für ihn wichtige Spezialisierung und da stellt er uns weit in den Schatten.
Übrigens auch kleine Kinder können nicht sofort erkennen, dass sie sich selbst im Spiegel erblicken. Offenbar findet ein Reifungsprozess im Gehirn statt. Gleichwohl kapieren sie aber schon recht früh was ganz anderes, Helmut Prior.
Viele Monate bevor die Kinder verstehen, dass das im Spiegel sie sind, schauen sie sich um, wenn hinter ihnen jemand sich im Spiegel nähert. Das heißt, diese räumliche Beziehung, das, was man im Spiegel sieht, das ist hinter mir, das verstehen die relativ schnell. Aber diese Selbstidentität erkennen, das braucht dann noch eine ganze Weile.